Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit der lieben Hanna. Und Hanna, stell dich doch bitte mal vor, erzähl mal. Also ich habe dich deshalb eingeladen, weil du eine besondere Art zu essen hast und besondere Schwangerschaften oder Geburten erlebt hast. Und das finde ich total spannend. Und deswegen erzähl doch mal ein bisschen. Hallo.
Ja, hallo, liebe Franka und liebe Zuhörer. Ja, ich inspiriere gerne andere Mamas oder ermutige gerne andere Mamas, auch so ihren Weg da zu gehen. Und ich habe mit meiner Form der Ernährung, die vielleicht so noch vom Mainstream hinterfragt wird, ob da wirklich auch dann das Kind alles bekommt, was es braucht, da wunderbare Erfahrungen gemacht, also sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, wo ich mir denke, oh, da kann man sich viel Leid, viel also ersparen, wenn man vielleicht da so ein bisschen was übernimmt. Genau, also ich habe 4 Kinder, ich bin 35 jetzt und ich habe alle zu Hause natürlich auf die Welt gebracht, sogar ohne Hebamme. Es war meistens der Papa dabei oder eine Freundin. Und es war also, genau, so, ich kann jetzt so von mir sagen, es gab in mir, als ich schwanger war, eine Stimme, die mir einfach immer gesagt hat, irgendwie, also, was richtig ist, was für mich jetzt richtig ist, was jetzt, und ich glaube, dass das, dass wir da nochmal als Schwangere sehr umgeben sind, von, also wie so eine Schutzhülle, mir kommt das schon so vor, wie, ist natürlich auch schon eine Seele noch schon dann da noch. Und ja, also es gibt um dieses Thema sehr, sehr viel zu erzählen. Aber wenn wir uns jetzt so fokussieren auf das Thema Ernährung, dann kann ich halt dazu sagen, dass ich mich hauptsächlich vegan ernähre und hauptsächlich rohköstlich.
Seit wann? Also schon ganz lange vor den Schwangerschaften auch schon?
Also circa ein paar Monate bevor ich das erste Mal schwanger wurde, also vor meiner ersten Schwangerschaft, habe ich sozusagen die Ernährungsform geändert, habe andere Lebensmittel weggelassen und bin einfach durch einen Zufall, sage ich mal, oder auf diese Ernährungsform gestoßen, habe die dann für mich ausprobiert und einfach, das ist dann. Genau, das kommt dann, das ist dann bis heute eigentlich ist das ein offener, freier Weg. Also ich bin nicht dogmatisch oder so. Ich probiere immer wieder mal aus, aber merke einfach, wie gut es mir tut, mich vegan, glutenfrei, rohköstlich zu ernähren. Also das ist ein mega Körpererlebnis, finde ich. Und ja, also da gibt es viele Sachen, die ich aufzählen könnte, die sich da für mich verändert haben und immer noch tun auch, weil es gibt da kein Ende, weil es gibt einfach, sage ich mal, der noch ein nächster Schritt, das ist dann die Lichtnahrung. Mhm. Und ich finde das einfach sehr, sehr spannend, was wie Essen unser Sein beeinflusst auf allen Ebenen.
Aber erzähl mal, wenn du sagst, du könntest ganz viel auflisten, dann erzähl mal.
Ja, also es ist irgendwie so diese, also ich merkte bei mir, dass ich begonnen habe, wenn ich dann wieder zurückgegriffen habe auf tierische Produkte wie Käse, dass ich zum Beispiel ein Hautjucken bekommen habe an den Fingern, dass ich mich auf einmal gekratzt habe, also so Neurodermitis-ähnliche Zustände. Und das, genau, und ich glaube, dass sich dass der Körper sich einfach durch diese Umstellung reinigt und dann dadurch durch diese Reinigung auf Lebensmittel, die ihm nicht gut tun, erst beginnt zu reagieren, was er vorher gar nicht getan hat. Vorher ist mir nie aufgefallen, dass ich Käse vielleicht nicht vertrage. Aber warum nicht? Weil mein Körper gar nicht glaube ich, so feinfühlig war oder die Zeit auch vielleicht nicht hatte, darauf zu reagieren. Das heißt, es gibt irgendwie, das ist, finde ich, sehr spannend, dass wenn wir uns beginnen zu reinigen, erst dann gibt der Körper uns Signale, weil, warum hat er das vorher nicht getan? Weil er einfach, ich glaube, dass er in erster Linie erstmal verdaut und versucht, Giftstoffe irgendwie fernzuhalten von den Organen.
Mhm.
Und und wenn wir fasten oder so, dann kommt ja auch erstmal ein Reinigungsprozess in Gang und vielleicht Kopfweh und so weiter und Giftstoffe kommen raus in die Blutbahn. Und ich muss sagen, halt bei mir war es halt so, ich habe nie so solche negativen Erlebnisse gehabt, weil ich, glaube ich, sehr sanft umgestiegen bin. Also, oder ja, beziehungsweise ich bin relativ früh dann schon auf dieses richtige Kombination und Reihenfolge gestiegen. Und das macht dann nochmal einen großen Unterschied aus. Also zum Beispiel wir sind damals mit der Familie Demlers, die sind mit uns, haben die dann diese Schulung ins Leben gerufen, die Food Kombi Pro und die Food Kombi Basic, wo es um die Lebensmittelreihenfolge und Kombination geht. Egal wie man sich ernährt, also das spielt einfach immer eine Rolle, ob man in der Früh erst das Müsli isst oder das oder den Apfel oder, keine Ahnung, das Toastbrot oder so. Es ist ganz entscheidend. Also selbst wenn du dich normal ernährst, macht es einen Unterschied, ob du erst den Orangensaft trinkst und danach das Brot oder andersrum. Das macht einen Unterschied. Und,
oder das Obst als Nachtisch, so wie jetzt früher so. Also bei meinen Eltern war immer das Obst hinterher und das ist ja.
Ja, genau. Genau. Ja. Und das, man kann das einfach ganz leicht erklären, also dass einfach unser Magen first in, first out, dass er einfach so zuerst das verdaut, was du gerade isst. Und wenn aber jetzt zum Beispiel der Apfel nach dem Brot kommt oder im Müsli drin, dann kann der nicht so verdaut werden, wie wenn du den Mono isst auf leeren Magen. Also dann, das heißt, die Verdauung dauert dann viel länger. Und das ist halt schwer vorzustellen, weil wir es halt nicht sehen. Das ist halt in uns drin versteckt.
Mhm.
Und dadurch machen wir uns da keine, also erkennen wir nicht die Zusammenhänge.
Mhm.
Aber es ist halt wirklich so, dass dann der Apfel beginnt einfach, wenn er da ganz oben drauf liegt oder mit den Kohlenhydraten von dem Müsli, wie mit den Haferflocken oder so, vermengt im Magen ist, dann braucht der Stunden, um verdaut zu werden. Wohingegen, wenn du den Mono isst, dann ist der in 20 Minuten durch.
Ja.
Und dann
muss der Körper erstmal sortieren, sozusagen. Ne?
Genau.
Und
dann fängt es halt auch an, muss ich das vorstellen, das sind halt Säuren und Fruchtzucker und so wie halt Apfelsaft zu Essig fermentiert, wenn du den lange stehen lässt bei Wärme, so ist es halt im Magen dann auch, dass der halt dann sauer verstoffwechselt wird und zu gären beginnt. Das heißt, es wird mit Alkohol produziert. Und das, finde ich, ist halt sehr, ja, ein sehr wichtiges Thema, was man unbedingt als, finde ich, als Mama beachten muss, weil das geht alles in die Muttermilch über. Und ich sehe halt fast jedes Kind, wo sich die Mama normal ernährt, hat irgendwelche Blähungen oder kann nicht gut schlafen und so. Und es ist halt auch einfach für mich ganz klar. Also ich sehe da einfach.
Ja, und das ist so verrückt, dass man so diese gängige Meinung, Babys haben einfach 3-Monats-Koliken, Babys haben eben Bauchweh, und das stimmt nicht. Ja. Das ist nicht Natur gegeben.
Genau.
Das ist selbst verursacht eben. Ne?
Genau. Ja. Genau.
Und die allermeisten essen ja.
Alle unsere 4 Kinder hatten nie diese Blähungen, wo man sie so auf den, so hin, so schaukelt wo man merkt, also oder oft weinerlich oder sowas. Also die sind eigentlich immer wohlauf, lachen, sind zufrieden.
Mhm.
Aber eben bei Kindern, wo halt eben das durch die Muttermilch oder so ich kann es halt nur beobachten. Also entweder sie sind halt sehr weinerlich und irgendwas stimmt immer nicht und so. Und das ist halt einfach, es zwickt und tut weh vielleicht im Bauch und so.
Ja.
Und da fühlt man sich halt einfach nicht wohl. Aber so ist es. Und auch, das schlägt sich halt auch so bei den Erwachsenen, finde ich, oder bei mir auch auf die Gedanken über, dass man dann einfach nicht gut drauf ist und negativ über sich denkt oder so. Mhm. Wenn das einfach also ich, der Magen und der, man sagt ja auch, der Magen ist unser zweites Gehirn, oder? Und es hängt einfach ganz stark mit unserer Befindlichkeit zusammen. Und ich habe das auch also einfach an mir selber auch bemerkt, dass ich, wenn ich da wirklich rein mich ernähre und darauf achte, auf die Reihenfolge, dann bin ich einfach mit mir selber viel mehr im Lot, als wenn ich da nicht drauf achte. Und genau, also das, diese ganze Ernährungsform, wie man das dann macht, das kann man halt in unserem Kurs auch erfahren. Der bietet da sehr viele Anregungen und auch Rezepte und auch Austausch mit anderen dann in der Gruppe über Telegram oder Zoom. Und ansonsten, das ist halt einfach mal mit dem Obst zu beginnen auf einen nüchternen Magen, das bewirkt schon also ganz viel. Also ich, bei meinen Kindern bin ich da sehr streng. Da erlaube ich dann auch nicht mehr, dass die dann auch am Nachmittag nach Nudeln noch Obst essen. Genau, so handhaben wir das dann einfach, dass Obst nur auf nüchternen Magen gegessen werden darf.
Wie alt ist dein erstes Kind? Also wie lange ist das her?
Das ist jetzt 11 Jahre her.
Also seit 11 Jahren bist du jetzt vegan und kümmerst dich da ganz besonders drum. Genau. Wie war denn die erste Schwangerschaft? Also du hast da auch schon vegan gelebt, aber noch nicht, wahrscheinlich mit den Kombinationen hast du wahrscheinlich da noch nicht so viel gewusst, oder?
Genau, das stimmt, ja. Das hat dann erst bei der zweiten Schwangerschaft dann begonnen. Ich merke einfach da halt jetzt bei den Kindern den Unterschied, dass der erste... den zieht es mehr zu den vorherigen Lebensmitteln, die ich damals noch gegessen habe. Das ist auch halt interessant. Und die letzteren zwei, die haben Lust auf das Gesündere. Also da ist einfach wirklich ein Unterschied. Ja, das, was die Kinder da schon durch die Blutbahn mitbekommen haben, das ist für sie, darauf sind sie geprägt worden.
Ja, das prägt total, ja.
Genau.
Ja. Und es liegt auch ein bisschen am Alter, je älter sie werden, wahrscheinlich ein bisschen und auch mal was anderes probieren. Aber schon diese Prägung, die merke ich auch bei meinen Kindern, das ist wirklich deutlich.
Genau.
Kannst du von deiner ersten Geburt erzählen, also wie das war im Verhältnis zu den anderen oder von den Geburten generell?
Also ich habe alle, also vier eben sehr, also an sich es verlief einfach und komplikationslos. Ich habe halt eigentlich war da jetzt zwischen der ersten und den anderen gar nicht so ein großer Unterschied. Oder sagen wir mal, es war zwischen jedem Kind eigentlich auch ein Unterschied, aber jetzt ich kann nicht sagen, irgendwie die vierte war viel einfacher als die erste, weil einfach auch der Kopfumfang und so von jedem Kind anders ist. Was einfach dann, finde ich, ausschlaggebend ist, wie schwer die Geburt für eine Frau ist, wie groß der Kopf ist vom Baby. Ja, und ich finde das jedes Mal aufs Neue wieder total aufregend. Also ich fand sogar das erste Mal, da war ich noch offener und furchtloser, weil ich es ja auch nicht wusste, was auf mich zukommt. Und bei den anderen Malen, da wusste ich dann schon, oh, es kann schon wieder auch irgendwie wehtun, die Wehen und auch schon so ein bisschen das wieder zu befürchten einfach. Also, und ich habe jetzt bei der letzten Geburt so einen Kurs mitgemacht von der Tochter von der Maria Kakiaki, die hat so schmerzfreie Geburten erlebt und hat dazu einen Online-Kurs gemacht, den ich auch auf meiner Seite bewerbe. Und das war so meine Hoffnung, dass ich das auch mal erleben kann, eine schmerzfreie Geburt. Ist aber nicht der Fall und wir haben uns auch mal darüber unterhalten, ich und die Michaela Kakiaki darüber. Und wir sind so ein bisschen drauf gekommen, es kann sein, dass einfach wirklich dieses komplette, weil ich habe mich ja bei allen Kindern schon gesund ernährt und beim vierten noch gesünder, dass das nicht die einzige Komponente ist für eine schmerzfreie Geburt.
Nein.
Sondern halt einfach, es gibt einfach noch. Ja, genau. Die Total. Psyche und das wirkliche.
Und wie weit man loslassen kann und sich öffnen kann. Ja.
Ja, genau. Ja, das ist es. Ja, ich glaube, das ist es. Das ist wirklich sich da hingeben und gehen lassen. Und, ja. Aber ich habe einfach bei allen, die sind einfach rausgekommen und ich habe bei allen die Lotusgeburt gemacht. Das heißt, die Nabelschnur verbunden lassen mit einer Plazenta, bis die von selber vom Bauchnabel des Kindes quasi abfällt. Mhm. Und das, finde ich, ist eine wunderschöne Sache, die auch noch gerne bekannter werden darf, weil das Baby hat ja einfach diesen Mutterkuchen die ganze Zeit im Mutterleib bei sich gehabt. Und das ist was sehr Bekanntes. Und sich von dem dann nochmal zu trennen, finde ich, ist schön, wenn das sozusagen ein Übergang ist, der nochmal einfach Zeit haben darf von 1 bis 3 Tagen. Und da, genau, das finde ich ist sehr schön. Und dadurch gibt es auch nichts, was man irgendwie tun muss von außen. Wenn man das Kind allein auf die Welt bringt, dann muss man da nichts abschneiden oder irgendwie, sondern einfach, das bleibt zusammen. Und ja.
Und war die Plazenta dann immer nah beim Kind? Also hast du die direkt ans Baby rangelegt oder ein Stück weg? Oder wie hast du das gemacht?
Ja, ich packe die dann so ein in ein Handtuch und das wechsle ich vielleicht 2-3 Mal am Tag, dass das nicht zum Stinken anfängt. Und genau, und dann je nach Nabelschnurlänge ist es eben dann, liegt es neben dem Baby und man ist ja die ersten Tage vielleicht noch im Bett. Und,
ja, oder, da läuft man ja noch nicht so viel rum.
Ja, genau.
Aber so zum Wickeln oder so, da hast du sie dann immer einfach eingepackt, mitgenommen zum Wickeltisch oder hast du direkt dort gewickelt?
Genau.
Also die Windeln
gewickelt. Die Plazenta einfach mitgetragen, ja.
Mhm. Ach, wie schön.
Ja.
Und habt ihr die auch vergraben?
Ja, das haben wir auch gemacht, ja.
Mhm.
Einen Baum draufgesetzt.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Ja, es schaut wunderschön aus, diese Plazenta wie ein Baum und die ganzen Adern.
Und es ist eigentlich schade, im Krankenhaus wird sie ja meistens weggeschmissen und sofort, es ist total schön, die sich mal anzuschauen. Also würde ich auch allen empfehlen, wenn ihr eure Geburt noch vor euch habt, dann schaut euch die Plazenta mal in Ruhe an.
Weil die hat alles gefiltert, die hat die ganzen Nährstoffe übertragen zum Baby. Ja. Also
das ist was Tolles. Ja, das stimmt. Und du hast praktisch in den Schwangerschaften auch keine irgendwie Präparate genommen, keine extra Sachen. Du hast dich nur vegan ernährt und ausgewogen hast versucht, dass du von allem was bekommst oder hast du noch irgendwie Mikronährstoffe eingenommen, der Vitamine oder irgendwas zusätzlich?
Nee, ich habe eigentlich solche Präparate erst später jetzt mal ausprobiert. Aber die meisten Nährstoffe habe ich, glaube ich, einfach über das Grün und die Wildkräuter aufgenommen. Wir haben sehr viele Säfte gemacht, jetzt einfach die letzten Jahre auch, einfach aus Gräsern oder aus Borage, Beinwell, Brennnessel. Einfach das gesammelt von der Wiese und entsaftet. Und manchmal auch noch mit Gemüse halt verdünnt oder genau. Winterpostelein und so weiter. Und das sind auch Sachen, die ich dann auch beifüttern würde, wenn das Kind zum Essen anfängt. Und also das ist so die Ernährung, die ich eigentlich gemacht habe. Und halt Obst und manchmal gibt es ja Sprossen, Buchweizen, Kresse, Sonnenblumenkerne. Ich habe irgendwann begonnen, so nach Anthony Williams fettfrei zu leben, keine Öle mehr verwendet. Das ist mir sehr gut bekommen.
Aber der Körper braucht doch Fett. Das Gehirn besteht ja sehr viel aus Fett. Wieso ohne Fett? Was ist der Sinn?
Also ich merke, dass Fett ein bisschen verschleimt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Öl esse, dann wird meine Nase sehr schnell verstopft. Ich merke das dann einfach am nächsten Tag, kommt einfach Schleim schon durch die Nase. Avocado oder sowas schon. Und es gibt auch, wenn man halt Analysen oder so weiter, dass in Gräsern und in Grün ist immer auch Fett enthalten, nur nicht dieses Fett, was wir kennen, vielleicht durch Nüsse oder Avocado und so. Oder Oliven enthalten auch Fett, weil klar, da kann man ja Olivenöl draus pressen.
Ja.
Also Oliven zum Beispiel esse ich schon. Und,
ach so, sowas schon.
Genau, ja. Oder Zirbennüsse, aber nicht dieses gepresste Öl zum Beispiel, das habe ich aufgehört. Ja.
Ach so. Oder ich habe gedacht, fettfrei ohne alles. Nein, also das ist klar, ein Avocado ist ja viel Fett drin, zum Beispiel, und Nüssen ja auch.
Ja, genau, stimmt. Also nicht dieses konzentrierte Öl mehr im Salat, das habe ich immer aufgehört. Aber sonst, genau, Ölmühle Stalinger zum Beispiel macht so ganz tolle Mousse, Kürbiskernmousse, oder das kann man sich natürlich genau sowas esse ich schon noch. Und aber das ist eben auch ein interessanter Zusammenhang, einfach diese, wenn die Nase verstopft ist, da zu gucken, was habe ich denn gegessen, sozusagen. Mhm. Also, weil einfach gewisse Lebensmittel erzeugen, produzieren mehr Schleim. Da gibt es diese interessanten Bücher von Schleimfreie Kost, gesunder Mensch von, wie heißt er nochmal, der ganz viel Fastenexperimente gemacht hat. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Mhm. Ja, Arnold Ehret. Genau. Und da genau geht es auch darum, einfach schleimfrei zu essen. Und das ist, finde ich, glaube ich, ist das so das Gesündeste für den Körper einfach. Und das merke ich auch bei meinen Kindern halt, wenn die, also viele, ja, das überträgt sich auch, je nachdem, was ich esse, kriegt mein Kind, was ich still, Schnupfen oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel Schokolade esse, das ist bei mir noch so ein, wie sagt man, ein, ja, so eine Last.
Laster.
ja, genau, einfach so emotional, manchmal zieht es mich hin, eine Schokolade zu essen, die ist halt dann vegan, aber so diese Kombination von Fett mit Zucker ist halt auch nicht optimal. Mhm. Und genau, da kriege ich oder das Kind auf jeden Fall danach dann Schnupfen.
Mhm. Kannst du das schleimfrei noch mal ein bisschen genauer sagen? Das heißt ohne Öl oder was heißt schleimfrei genau?
Also ja, im Prinzip glaube ich ja ohne Öl. Und aber auch ohne Fertigprodukte, also alles, was irgendwie, glaube ich, so Konservierungsstoffe oder auch Kochkost produziert auch Schleim. Mhm. Ja.
Mhm. Ihr kocht jetzt kaum, also ihr esst vor allem roh oder wie ist der Anteil?
Also meine älteren Kinder, doch, die essen gern gekochtes auch. Mhm. Und die machen sich zum Teil schon selbst. Also zum Beispiel sind bei denen halt noch Kartoffeln dabei oder Nudeln mal, vielleicht auch glutenfreie Maisnudeln oder sowas. Mhm. Also die älteren Kinder, die da, sage ich mal, die haben wir schon ein bisschen freier gelassen. Also genau, also die haben und die jetzt das Kleinste und ich. Also das Kleinste ist jetzt knapp ein Jahr. Das ernähren wir rohköstlich und vegan. Und ich selbst, ja, ich würde sagen, keine Ahnung, 95%. Also es gibt bei mir auch manchmal Ausnahmen oder da habe ich einfach Lust drauf, irgendwie, wenn ein Fest ist, irgendwas auszuprobieren, weil es so gut riecht oder keine Ahnung. Und ich merke schon, dass je länger ich mich so ernähre, desto weniger kann ich mir solche Ausnahmen noch leisten, weil ich einfach dann am nächsten Tag geht es mir nicht so gut oder bin verschnupft oder so. Das ist wirklich einfach, das kann ich schon vorhersagen, dass ich das dann schon bewusst weiß, okay, dann muss ich das in Kauf nehmen, dass es mir danach nicht so gut geht.
Mit dem Körper viel sensibler sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Da kann man sagen, oh, das ist ja voll nervig, du kannst nicht mehr alles essen, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, nee, aber ich möchte eigentlich lieber, dass mein Körper generell ja, reiner ist, weil vielleicht geht es mit einem hohen Alter auch viel besser und generell bin ich nicht so oft krank wie andere. Ja, und für mich ist das jetzt auch nicht so ein Riesenverzicht, weil es gibt ja in der Rohkost eine Fülle an tollen Lebensmitteln und da gibt es auch für mich einfach immer so Phasen, da esse ich dann mehr das, zum Beispiel momentan esse ich gern Buchweizensprossen eigentlich fast jeden Abend. Mit Tamari und vielleicht, genau, ein bisschen geraspelter Kohlrabi oder so. Das ist ja zum Beispiel so eine Phase einfach, da esse ich das dann. Oder auch die Natur, was gerade ist einfach, was gerade die Zeit ist. Wenn jetzt gerade Winterpostelein sind, dann gibt es halt Winterpostelein jeden Tag oder so.
So war es ja früher auch, ne? Das war ja ursprünglich, war es ja so. Also mit den Kräutern ist es ja auch, mit den Wildkräutern im Frühling ist es wunderbar, eine riesige Fülle. Und im Winter, da haben die meisten, also ihr habt das praktisch getrocknet. Ihr habt dann richtig Vorräte angelegt, sodass ihr für den Winter das dann als Graspulver getrocknet habt, also, oder wie?
Also das Graspulver ist von einer anderen Firma, mit der wir in Kontakt sind. Die bauen das in großer Menge an und entsaften das Gras und dann trocknen sie diesen Saft. Also das ist super konzentriert. Im Winter habe ich auch frisches Gras. Vielleicht haben wir es mal innen angebaut und Sprossen ziehen wir dann im Winter. Ja. Aber es gibt zum Glück ja auch noch Gärtner, die haben große Gewächshäuser und da ist einfach dann der Feldsalat oder so. Oder wir haben auch Jakon angebaut, selber im Garten, und die sind super lagerfähig und dann gibt es einfach mal im Winter Gemüsesäfte oder so, und Karottensäfte, Jakonsaft. Also mit Trocknen haben wir auch gemacht, aber mehr dann so Knäckebrot zum Beispiel, das wird dann mit Leinsamen vermengt. Vielleicht auch den Trester von dem entsafteten Gemüse und eben mit Leinsamen oder Buchweizen, Keimlingen, dass wir so unser Knäckebrot selber machen. So ist es auch manchmal eine tolle Alternative. Genau.
Okay. Hast du das Gefühl, dass ihr mehr friert, wenn ihr viel rohes esst? Also im Winter ist ja auch im Winter viel roh. Nein.
Nein, also gerade wenn ich zum Beispiel Ingwer mit in Säfte tue, das wärmt ja total. Das erweckt ja total, also das Feuer. Das machen wir zum Beispiel sowas dann auch gerne im Winter, dass wir einfach Ingwer mit ins Wasser mixen und dann trinken. Das ist sehr scharf und also das kann ich nicht, ich glaube, das ist eher nur noch eine Form von Reinigung, wenn man friert, dass da noch Giftstoffe im Körper sind.
Okay.
Und ich bin auch jemand, der hat so oft kalte Füße, aber es ist auch oft irgendwie die Bewegung. Also wenn ich mich jetzt bewege und laufen gehe im Winter, dann ist mir auch warm. Also ich glaube nicht, dass das so ist, dass wenn man roh ist, dass man dann friert. Ich glaube, also auf lange Sicht, wenn man das lange macht und sich reinigt, dann ist der Körper eher im Winter als Rohköstler, braucht weniger Wärme, braucht von außen noch weniger Wärme, weil er von innen so viel Wärme produziert. Ist so meine Erfahrung. Aber das kann auch dauern. Also je nachdem, wie lang man sich normal ernährt hat, auch wie lang. Also ich kann nur sagen, dass es gibt schon Dinge wie zum Beispiel, also ich habe jetzt im letzten Jahr mich nochmal stark gereinigt durch tägliche Einnahme fast von Neem. Also da habe ich so einen Teelöffel, also ich habe angefangen mit einer Messerspitze, weil es so bitter ist. Neempulver, das ist sehr, sehr reinigend. Und
ich kenne das nur als Öl. Das gibt es auch als Pulver?
Ja, das gibt jetzt auch Pulver, genau. Und halt Ingwer und Kurkuma auch entsaftet und getrunken. Das ist schon nochmal, sage ich, wie so ein Immunbooster oder da rennen halt alle Parasiten einfach weg dann aus dem Körper. Das finde ich sehr super. Einfach alles, was scharf ist, und auch halt gewisse Sprossen sind ja auch sehr scharf, Daikonrettich und so. Das ist so im letzten Jahr nochmal. Genau. Vorher war ich, glaube ich, mehr so in der Schiene Bananensmoothies und ein bisschen Grün dazu. Und ich so im letzten Jahr habe ich dann noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben, dass da wirklich auch mal ein bisschen was ausgeschieden werden darf vielleicht. Und ja, genau.
Und die Kinder trinken das auch?
Nee.
Aha, das ist da. Okay.
Also die Kleinste, der gebe ich das manchmal einfach, weil ja, also der nicht der Allerkleinsten, die kriegt das einfach durch die Milch dann mit. Aber die Fünfjährige, die nimmt das auch manchmal ein, findet das zwar nicht lecker oder so, aber ich sage halt, das ist jetzt gut, wenn wir das machen. Und aber so Gras auf Pulver, das trinken sie eigentlich alle. Das ist eigentlich für alle schon normal oder schmeckt ihnen auch. Ja.
Und genau. Du hast beim Zufüttern tatsächlich nur mit Wildkräutern angefangen oder nur mit Rohkost? Oder wie hast du das, was hast du vorhin gesagt?
Ja, das ist jetzt ganz frisch. Also bei dem jetzigen vierten ist es ganz frisch. Genau, da habe ich eigentlich entsaftetes Gemüse, entsaftete Wildkräuter. Genau, damit habe ich begonnen und auch Grassäfte. Und die schauen echt Bumpball, also nicht irgendwie mager und dünn, sondern richtig da Babyspeck und so. Ich habe halt mir gedacht, es ist gut, jetzt auch in meinem letzten E-Book, was ich erst vor einem Jahr geschrieben habe, habe ich auch speziell jetzt nochmal für Leute, die jetzt einfach wirklich da ganz gesund sein wollen und auch ihrem Kind den besten Start geben wollen. Dafür habe ich das geschrieben, aber das kann auch jeder, der so irgendwie fasten will, eigentlich anwenden, sozusagen sich mal. Und in dem Buch sind ganz viele Rezepte, wo ich auch, mit denen ich auch beifütter sozusagen, wenn jetzt, also ich finde natürlich, die Muttermilch ist das Beste, und aber so mit dem 8. oder 9. Monat dann habe ich angefangen, auch Säfte zu geben. Und ja, ich lasse sie dann auch einfach probieren. Ich versuche, Obst noch ein bisschen zurückzuhalten, das ist nicht, und Fett halt auch noch ein bisschen zurückzuhalten. Aber und halt ein bisschen Brei, aber auch zum Teil einfach so das Innere von der Gurke einfach ausschneiden außenrum und in die Hand geben, dann zuzeln die da dran und so. Also Kinder sind ja auch, es gibt ja auch so eine Schiene, wo man sagt, nicht alles zu Brei machen. Das fasziniert die Kinder ja auch so, auch wenn die dann die Zähne bekommen. Also mit 9 Monaten oder so hat das jetzt, oder mit 8 vielleicht schon den ersten Zahn bekommen, dann können die ja schon mal ein bisschen nagen. Mhm. Und ich hab gemerkt, die verschlucken sich nicht. Also die können super im Mund mit dem umgehen, mit festen Stoffen, und spucken das dann einfach wieder aus, wenn die da fertig dran gezuzelt haben und dann einfach den Feststoff nicht zerkaut kriegen, die spucken den einfach wieder aus. Also da habe ich irgendwie auch keine, also habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht, dass da kein Verschlucken gibt oder so, oder ja.
Genau. Wie lang stillst du immer, oder wie lang hast du deine Kinder gestillt?
2 bis 4 Jahre.
4 Jahre sogar. Also dann bekommen sie ja noch viel über die Muttermilch, auch immer gleichzeitig, ne? Also parallel.
Genau, ja. Ich habe 2 Kinder sogar ein Jahr zusammengestillt. Das war mega anstrengend.
Wow. Ja, da musstest du ja auch viel nachschieben, ne? Da brauchtest du ja viel Energie.
Ja, es hat mir, glaube ich, viele Nerven gekostet.
Ja.
Ja.
Ja, verrückt. Die Proteine, wie, also das ist ja schon so ein Thema, wenn man, was man immer so zu hören bekommt, die vegan Lebenden, die vegan Essenden, die bekommen nicht genug Proteine, nicht genug Aminosäuren. Ich glaube aber, das ist in Wildkräutern ist einfach viel mehr drin. Ne? Das ist, wenn man Wildkräuter isst, ist das Problem nicht so groß, auch mit dem Eisen.
Also wenn wir uns zum Beispiel so, keine Ahnung, die Rehe anschauen oder so, oder also so wilde Tiere, was die vegan leben, die jetzt nicht von Fleisch leben, die essen doch nur Blätter und vielleicht Samen oder Beeren. Also und die sind ja super stark und gesund. Also ich halte ja nichts von den Tabellen, wie viel wir von was brauchen, sondern einfach nur die Tatsache, wie geht's mir? Einfach nur beobachten,
ja,
und schauen.
Ja.
Und wenn natürlich irgendwie Haare ausfallen oder irgendwas, ja, natürlich stimmt dann irgendwas nicht. Aber also ich glaube nicht, dass wir irgendwie Hirse oder Linsen oder dass wir irgendwas in großer Menge brauchen. Und also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das Grün, die Sprossen, das Lebendige. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also wenn jemand nur so leben kann, ich glaube, dass der einer der gesündesten Menschen wäre auf der Welt.
Ja, ja, und gerade in Sprossen und in Wildkräutern ist wirklich auch viel Eiweiß drin, was man gar nicht so weiß.
Genau, und vielleicht noch die
zum Beispiel.
Und Heidelbeeren sind auch toll. Natürlich. Also einfach alles, was irgendwie hier die Natur halt hergibt auch.
Ja, und vielfaches ist da drin, ja.
Da steckt einfach so viel Leben drin, was wild wächst, und das alles andere, was gezüchtet ist, da ist halt auch, das hängt halt einfach vom Boden ab, auch was der Gärtner dem Boden beifügt. Der jetzt EM oder schwarze Erde, Terra Preta oder so macht, das ist, verändert ja dann die Inhaltsstoffe des Gemüses komplett.
Da habt ihr und auch viel gemacht, ne? So mit Selbstversorgung und so.
Garten. Wir haben einfach einen eigenen Garten gehabt und haben Hügelbeete angebaut und da viel angebaut, und aber auch halt einfach für die Bienen einfach so und Blumen. Aber das ist halt auch viel, das wissen wir halt auch, was essbar ist, wie Borretsch, Beinwell. Das sind einfach Sachen, die wachsen super leicht und den muss man nicht irgendwie vor Schnecken fernhalten. Und wenn man da mal eine Wildkräuterwanderung mitmacht und sich ein paar Sachen merkt oder aufschreibt, dann kann man schon sehr viel integrieren. Oder ich war heute auf einem Spielplatz mit den Kindern und da wuchs am Waldrand Senf. Und der hat noch die Blüten zugehabt, der wird ja dann gelb. Mhm. Und die waren noch zu und es hat geschmeckt wie Brokkoli. Das war total spannend. Und davon habe ich dann so eine Handvoll oder zwei Hände voll gegessen und habe es auch den Kindern zu probieren gegeben. Also wenn sowas irgendwie vielleicht in Kindergärten oder so angeboten wird, dass man einfach den Kindern zeigt, hey, was wächst denn da so wild? Mhm. Was kann ich denn da, was kann ich da naschen? Und was halt auch spannend ist, das nährt uns halt richtig. Und da sind wir dann auch, also das mag man halt fast nicht glauben, gell, dass man nach sowas dann auch vielleicht schon satt ist. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, dass das nährt die Zellen um ein Vielfaches mehr, wie wenn ich jetzt drei Wurstsemmeln esse oder so.
Ja, total. Ja, und Kinder sind so neugierig, wenn man denen mit denen dann ein bisschen, wenn man die ein bisschen anregt, die sind total, freuen sich, ja, da rumzuprobieren und so.
Und ich muss halt auch, wir müssen uns schon auch, glaube ich, irgendwo klar machen, also dieses das und das brauchen wir doch. Das, woher kommt das halt? Also so, das sind doch auch alte Denkmuster und so weiter, die halt einfach übertragen wurden. Und ich kann halt nur sagen, nee, es ist halt nicht so. Ich meine, schau dir doch einfach die Kinder an von Müttern wie jetzt oder unsere, wo die sich einfach vegan und von Wildkräutern ernähren. Wieso? Die sind gesund, einfach anschauen. Einfach.
Ja.
Also da kann ich gar nicht so viel Erklärungen geben, wie woher kriegt der das oder jenes, aber ich glaube einfach, es ist einfach in der Natur drinnen alles. Also man sagt ja auch, also Gräser haben so und so viel Proteine. Es sind halt nicht die Proteine, die wir kennen durch Linsen. Es ist halt in Form von, gibt verschiedene. Genau, also dass in allem Grün alle Komponenten drin sind, also das von Spurenelementen und so weiter, was wir brauchen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal ein Unterschied, wenn man einfach nur vegan ist in der Stadt oder eben wenn man ganz viel Wildkräuter isst. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Unterschied, weil da das gesamte Spektrum drin ist. Und das haben die meisten ja nicht, die sagen, ich lebe jetzt vegan und womöglich noch mit Fertigprodukten veganen. Das ist ja dann ein Riesenunterschied. Oder eben Sprossen enthalten ja auch unheimlich viel Nährstoffe.
Stimmt, genau. Ja, und wer sehr inspiriert ist, der kann sich einfach das E-Book holen. Da sind ganz viele Rezepte drin. In dem Food-Kombi-Kurs haben wir nochmal glaube ich, drei E-Books mit Rezepten drin. Also da sind einfach all die Kreationen, die wir selber essen, haben wir einfach aufgeschrieben. Und ich bin auch jemand, der sehr gerne Rezepte kreiert und ausprobiert. Und da ist irgendwie jedes Jahr gibt es so was neues Erlebnis oder wo ich was Neues kreiere und dann mache ich das über ein paar Monate, dann kommt es vielleicht in ein E-Book mit rein. Also ich lasse mich auch gern von anderen inspirieren, aber bei mir kommen viele Sachen einfach durchs Ausprobieren, entsteht was Neues und macht mir sehr viel Spaß auch. Also ich finde das unglaublich faszinierend, durch Kombination neue Dinge zu kreieren, die dann toll schmecken. Es gibt zum Beispiel auch Dinge, die ich bestelle, vielleicht von irgendwelchen Versenden, wie von Matthias Langwasser, der hat ganz tolle Pulver, wie das Mackerpulver oder jetzt kommt eines. Ja, genau. Und der Mixer ist halt einfach auch ein super Tool, wo ich mal mir gerne einen Mohn mal und den dann mit Honig esse und Zimt. Ich kann jetzt gerne mal kurz ein paar Bilder zeigen. Ja. Sieht man das?
Ja, sind sehr klein, aber man sieht.
Also da zum Beispiel.
Kannst du die einzeln größer machen irgendwie?
Siehst du sie jetzt?
Also ich sehe den Bildschirm, aber die sind sehr klein, also man kann nicht so viel erkennen.
Ist es jetzt größer oder nicht? Mhm. Aha. Und jetzt?
Alle Bilder sind da nebeneinander, also es ist nicht. Man sieht die ganze Serie.
Aha, okay. Jetzt muss ich dich stellen. So. Das probieren wir es nochmal aus, ob es geht. Kann man das jetzt groß sehen oder klein?
Nee, das ist nur, also ich sehe dein Bildschirm, aber nur die ganzen Bilder nebeneinander. Also.
Ach, doof. Okay, nee, dann.
Aber wir können deine Bücher ja dann hier drunter packen.
Ja, genau, genau. Genau, in den Büchern sind ja auch Bilder dabei. Ja,
ja, genau. Vitamin B12 wollte ich noch fragen. Machst du dir da Gedanken oder, weil das ist ja schon sehr, sehr bekannt.
Also dazu muss man eigentlich nur wissen, dass Vitamin B12 ist auf der Blattoberfläche drauf, wenn man es nicht abwischt.
Genau, wenn man es nicht abwischt. Und das also, ist nämlich, fällt vielen Leuten schwer, die Sachen nicht zu waschen. Man ja. sollte halt nicht da sammeln, wo immer die Hunde hinpinkeln. Das ist eine Herausforderung in der Stadt, aber wenn man...
Genau, aber das geht, lässt sich halt am leichtesten lösen, wenn man halt Blätter vom Baum isst.
Ja.
Oder Obst vom Baum.
Blätter vom Baum ist jetzt für viele Leute bestimmt auch erstmal ein bisschen hoch. Kannst du da was erzählen? Was
ja, dann am besten im Frühjahr sammeln, wenn die noch nicht so handig sind, sondern ja, noch sehr
noch so zart sind. Ja.
Genau, und da fängt man am besten mit Lindenblättern an.
Also ja, die schmecken richtig fein.
Genau.
Und noch, was isst du noch für Baumblätter?
Also hauptsächlich eigentlich Lindenblätter, sonst die anderen habe ich noch nicht so viel, ehrlich gesagt, ausprobiert. Oder fand ich, Birkenblätter haben mir nicht so gut geschmeckt. Also Linden hat mir bis jetzt am besten geschmeckt. Und sonst gewisse Knospen auch kann man ausprobieren im Frühjahr. Aber da bin ich auch noch am Beginn auszuprobieren. Ja, Brennnesseln finde ich super.
Ja.
Und Blüten von Hibiskus, die Blüten kann man toll essen, die schmecken sehr, sehr gut. Und Nachtkerzenblüten.
Gänseblümchen zum Beispiel sind auch gut.
Ja. Ja, genau. Vom Salbei die Blüten, die sind auch lecker, finde ich. Genau. Und ich finde es einfach toll auch, dass man sich, also man braucht jetzt auch keine unbedingt aufwendigen Keimgläser, wie zum Beispiel Buchweizen, gebe ich einfach in eine Schüssel mit Wasser über Nacht. Am nächsten Tag spüle ich das durch ein Sieb und dann lasse ich das einfach in der Schüssel keimen und spüle das ein, zweimal am Tag. Solche Sachen. Und dann kann man sich den süß oder herzhaft marinieren. Und den lasse ich so 3, 4, 5 Tage keimen. Und das finde ich ganz eine tolle Sache, weil der sehr, sehr sättigend ist, auch einem Kohlehydrate gibt, die man vielleicht braucht. Und ja, ich finde halt, Zähne ist auch noch ein wichtiges Thema. Ich habe mich da irgendwann sehr stark eben auch mit dem Wissen von Maria Kakliaki auseinandergesetzt, dass man sehr viel auch mit der Mundhygiene halt machen kann, wie man putzt, aber eben auch ja, mit Salzwasser hinterher spülen und eben nicht zu viel Obst und wenn Obst, dann halt eben auf die Hygiene achten, dass man halt putzt und spült. Wir haben uns Tinkturen gemacht aus Calendula mit in Alkoholauszug und das ist momentan so unser Mundspülwasser oder unser Zahnpastaersatz auch.
Ah, dass ihr gar keine Zahnpasta nehmt, also genau. Nur das praktisch.
Genau, ja.
Und warum Salzwasser hinterher?
Naja, entweder Calendula-Tinktur oder Salzwasser, weil es einfach den Mund ganz schnell basisch macht und alle Parasiten und Bakterien entfernt.
Ach toll.
Ja, also so, wenn ein Kind Zahnweh hat, sofort Salzwasser spülen. Einfach so oft, wie es geht. Es geht dann relativ schnell weg.
Und dann haben die Kinder auch keine Löcher wahrscheinlich. Dann in den Zähnen.
Ja, also ich muss schon aufpassen auch, dass sie einfach wirklich hinter was Süßem nicht allzu lange warten, bis wir da dann spülen. Wenn ich da nicht drauf achte, dann kommt schon auch Karies.
Okay.
Ja, genau.
Du hast ja lange in der Jurte gewohnt, ne? Oder ihr zusammen?
Ja, stimmt.
Sind denn die Kinder auch da geboren in der Jurte? Oder
ja,
manche?
Ja, drei Kinder sind in der Jurte geboren.
Und wie war das? Hattet ihr da fließendes Wasser und Strom oder war das so ganz?
Also Strom haben wir uns hingelegt, ja. Da hatten wir auch Internet, haben wir uns auch hingelegt. Und Wasser haben wir am Anfang nicht gehabt. Also wir haben uns dann irgendwann von außen, dass wir im Sommer außen ein Außenwaschbecken hatten. Und innen haben wir dann erst im letzten Jahr dann uns ein bisschen komfortabler gemacht, dass wir da einen großen 25-Liter-Kanister uns hingestellt haben und den Wassereimer dann ausgeleert haben. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, dass man das wie in einem Tiny House eigentlich also gleich nach außen fließen lässt und so. Aber man muss halt schauen, dass es im Winter nicht dann einfriert. Also es ist, eine Jurte ist wunderschön, wenn man, glaube ich, so das als Heilraum nutzt oder auch zum Schlafen wunderschön. Also gibt ja auch immer mehr Seminarorte, wo man mal in der Jurte einfach mal Probe schlafen kann. Mhm. Und das würde ich auch sofort immer wieder machen. Aber als Familie in der Jurte leben, also es gibt ja einige, die das machen. Aber die muss dann mindestens einen Durchmesser von 7 bis 8 Meter haben, dass alle Platz haben und dass man sich nicht auf die Nerven geht. Wir hatten nur eine kleine mit 5,5 Meter Durchmesser. Das war wirklich dann einfach zu klein. Also da
das Bett. Aber ihr habt total drin gewohnt. Also ihr habt wirklich.
Wir haben da total drin gewohnt. Ja, wir hatten zwar nebenan noch ein Haus, wo Anschlüsse waren und wo. Aber wir haben das meiste Zeit vermietet gehabt. Mhm. Und. Ja, mit Duschen halt im Winter sind wir halt dann schon ins Haus zum Duschen gegangen. Also das ist schon von Vorteil, wenn man da irgendwie noch ein Haus nebenan
hat. Ach so, das schon, ja.
Ja, okay. Genau. Ja, doch, das ist schon möglich, auch mit Ofen und so, das heizt sich auch schnell auf. Das ist schon eine schöne Sache, aber man muss auch schauen, dass man das Ganze so baut, dass nicht dann die Ratten und die Mäuse irgendwann kommen. Also so nach 7, 8 Jahren muss man die Jurte fast wieder erneuern.
Aha.
Okay, ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr lange.
Ja, dann hören wir. Ich wollte gerne noch was zu den Geburten eigentlich fragen, aber ich glaube auch, das geht nicht.
Ja, und auch vom Verein her haben wir noch nicht drüber geredet.
Oh, das stimmt. Wollen wir es versuchen? Wollen wir Pause machen?
Ich glaube, die möchte fast Bewegung haben. Die klettert jetzt die Treppen gern hin und her und ich muss. Aber was wolltest du noch fragen zu
dem? Also ich wollte. Schade.
Ja, sonst müssen wir es vielleicht unterbrechen und dann können wir.
Oder
einfach dann vielleicht den zweiten Teil. Weil ich habe es jetzt auch. Weil ich habe noch was ausgemacht. Ich wusste nicht, dass wir so lange brauchen. Bitte nochmal.
So, jetzt, ich wollte gerne noch wissen, wie du auf die Idee gekommen bist, dass du Alleingeburten machen möchtest, oder hat sich das so ergeben oder wie kam das?
Ja, das hat sich einfach so ergeben, dass ich einfach niemanden so gefunden habe oder wo sich es einfach stimmig angefühlt hätte und auch, ich wollte einfach auch das selbstbestimmt haben und hatte einfach auch Angst, dass mir da jemand dann reinredet, was ich tun soll und so und da wollte ich einfach.
Also es war nicht aus Versehen sozusagen, sondern du hast gedacht, nee, jetzt ist keine Hebamme, die richtig passt, dann machen wir es eben alleine so.
Ja, genau. Und ich hätte einfach auch in mich selber das Vertrauen, dass da nichts sein wird, wo es Komplikationen gibt. Ich habe einfach nicht an Komplikationen gedacht.
Und es waren auch keine, ging alles gut.
Genau.
Schön. Ich habe meine auch alleine bekommen, also war auch toll. So, dann wollte also ich noch. Ja.
Ich habe auch bei dreien Kindern keine ärztliche Betreuung gehabt, also keine Untersuchungen und so weiter in der vorherigen Schwangerschaft und in der letzten dann schon. Und da wurden so viel über Ängste gesprochen. Also das fand ich sehr extrem, dass da einfach nur über Komplikationen gesprochen wird. Und deswegen braucht man Ultraschall und so weiter, um nachzuschauen, ob alles okay ist. Also da ist mir zum ersten Mal klar geworden, was da auf Frauen, ja, wie die gedanklich auch dahin gepolt werden, über diese möglichen Schwierigkeiten nachzudenken. Und das ist mir richtig schwer gefallen, das wieder aus dem Kopf zu kriegen.
Ja. Ne, dass man viel mehr in die Richtung geschoben wird, dass es wohl Komplikationen geben wird und dann gibt es auch welche. Ne? Und wenn man da ganz jung ist und gar nicht, überhaupt nicht drüber nachdenkt, ich habe bei meinem ersten Kind auch überhaupt nicht über irgendwas nachgedacht und alles war wunderbar. Also das ist wirklich, der Kopf macht so viel aus.
Ja, genau.
Dann als letztes wollte ich noch fragen, du hast einen, oder ihr habt einen Verein gegründet, der ziemlich spannend ist, wenn du da noch was dazu sagen möchtest.
Genau, das ist der gemeinnützige Verein Oasen des Lebens. Ich sage auch gern, also Erdhüter-Netzwerk. Wir sind also quasi eine Versammlung weltweit an Menschen, die sich für die Erhaltung der Natur einsetzen. Aber es geht halt einfach auch darum, dass wir die Natur wieder renaturieren. Und da zieht es halt momentan auch ganz viele Menschen auch dahin, das wieder mehr mit der Natur zu leben. Und da können wir uns austauschen, da können wir uns vernetzen, da können wir uns gegenseitig besuchen und unterstützen. Und genau, man zahlt halt einfach eine Mitgliedschaft in dem Verein und kann dann Zugriff haben auf die ganzen Kontakte, die ich halt sammle und genau, für die ich sozusagen Auffangstelle bin, wenn jemand da gern reinkommt, weil er selber eine Oase hat, um vielleicht andere einzuladen, da mitzuwirken, dann bin ich da Anlaufpartnerin sozusagen und da ist wirklich ein schönes Miteinander und eine schöne Zukunft, die man dann dadurch so kriegt, auch so ein Zukunftsbild, Mensch, wenn da und da überall diese Menschen miteinander vernetzt sind und diese Orte schön, die erschaffen werden, auch dann glaube ich, dann können wir hoffen, dass für uns, für unsere Nachkommen und so weiter, dass die einfach schon eine ganz andere Erde vorfinden, wie wir sie vorgefunden haben, weil es ist einfach Pionierarbeit, einfach Bäume pflanzen und einfach wieder schauen, dass da ein Raum entsteht, wo wir uns, von dem wir uns ernähren können. Ja, weil einfach schon ganz viel.
Ihr habt das gegründet, aber es gibt es schon weltweit. Also es gibt es schon in mehreren Ländern.
Ja, genau. Also wir haben das gegründet und wir sind sozusagen einfach Anlaufstelle und Vernetzung von diesen Oasen, die ja überall momentan entstehen.
Das heißt, sind Lebensgemeinschaften gemeint mit Oasen oder was versteht man darunter?
Ja, genau. Also je nachdem, ob das zwei Leute machen oder einer alleine oder eine Gruppe, das sind alles Oasen sozusagen, die also inmitten der Monokultur entsteht ja quasi eine Oase, in der halt ganz viel Leben ist sozusagen. Das beschreibt halt eine Oase, dass man dass man aus einer Wiese, wo vielleicht nicht mehr viel Vielfalt ist, wieder also eine Oase erschafft, in der sehr viel Leben ist sozusagen, mit sehr vielen verschiedenen Pflanzen. Und jeder, der eine erschafft, kann sozusagen in dieses Netzwerk eintreten und kann sich damit einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn er die möchte, oder Mithilfe oder auch wollen wir halt unterstützen, dass sich somit auch Leute finden, die vielleicht miteinander eine Oase erschaffen wollen. Genau.
Und auch, dass man womöglich sich besucht gegenseitig, weltweit oder so, ist das auch so
gedacht? Ja, genau. Mhm. Genau. Ich bin jetzt auch im letzten Monat sehr viel herumgereist und habe eine Oase in der Toskana besucht und genau, so freuen diejenigen sich dann auch einfach über vielleicht Mithilfe oder finanzielle Unterstützung. Genau.
Wie schön.
Ja.
Ach toll. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Fällt dir noch was ein, was wir noch nicht besprochen haben? Oder?
Also ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist einfach wirklich diese innere Stimme als Mama, dass man sich von niemandem außerhalb einreden lässt, was gut für einen ist, sondern dass man wirklich auf diese innere Stimme gut hört, dass man ja vor der Geburt einfach sich von niemandem und nichts Stress machen lässt. Die Ruhe ist einfach unglaublich wichtig, dass es da keine Nabelschnurumwicklungen gibt und so weiter. Ich glaube, das ist einfach das A und O, dass man sich selbst mit sich gut fühlt und für sich gut sorgt, viel an die frische Luft geht und ja, genau. Ja, das wünsche ich einfach jeder Mama und ich glaube, wir haben einfach als Mama eine unglaubliche große Möglichkeit, also eine Verantwortung auch, aber auch halt einfach eine Chance, dass wir diesen Planeten wieder mehr Bewusstheit quasi, also Bewusstsein, Bewusstheit fängt einfach da an, dass wir mit uns selber wieder besser umgehen und dann einfach auch sanfter mit diesem Neugeborenen umgehen. Und je weniger Traumata, desto mehr ja, Potenzial, glaube ich, kann man auch wieder halt entfalten. Mhm. Und ich, wenn sich jemand angesprochen fühlt, ich bin gerne bereit, halt so als nicht ausgebildete Doula einfach zu unterstützen, wenn es jemand sich wünscht. Genau, komme ich auch gerne und begleite.
Dass du auch dann hinfahren würdest, wo, wenn das nicht so weit ist, oder wie?
Ja, genau.
Mhm. Schön.
Oder eben. Ja, okay. Ja, aber es hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Ja, also es war sehr spannend. Dann danke ich dir ganz herzlich. Deine Kleine ist auch wieder versorgt.
Ja.
Gut.
Ja, danke. Einen schönen Kongress noch mit den anderen Teilnehmern und ja, alles Gute.
Danke und euch auch. Tschüss.
Tschüss.